Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
10 Milliarden Dollar. So viel soll ein internationales Projekt kosten, bei dem in Namibia grüner Wasserstoff erzeugt wird mithilfe von Ökostrom, der dann exportiert wird als Energieträger unter anderem auch nach Deutschland. Die Weichen dafür werden gerade gestellt vor Ort in Windhoek, aber vieles an dem Projekt ist noch unklar. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem geht es heute um die Spätfolgen der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko vor 14 Jahren. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Wie ein Lauffeuer hat sie sich verbreitet rund um den Globus seit 2022, eine extrem ansteckende Variante des Vogelgrippevirus H5N1. Und auf dem Weg um den Erdball herum hat sie unzählige Vögel krank gemacht und getötet, aber auch sehr viele Säugetiere. Jüngst haben wir berichtet, dass das Virus in US-amerikanischen Kuhställen aufgetaucht ist. Und vergangenes Jahr, da erreichte das Virus die ersten Inseln, die zur Antarktis gehören. Seitdem fürchten Vogelschützer um die riesigen Pinguinkolonien und um andere Vogelarten in der Region. Britische Forscher haben sich nun die Erreger näher angeschaut und berichten über ihre Ergebnisse in Nature Communications.
Der Riesensturmvogel zuckt unkontrolliert, hat die Orientierung verloren und wirkt lethargisch. Raubmöwen und Artgenossen beginnen, ihm den Garaus zu machen. 3 Wochen später beobachten Forscher des britischen Polarforschungsprogramms BAS auf der Vogelinsel in Südgeorgien kranke Raubmöwen, die kurz darauf verenden. Auch Seeelefanten und Seebären erkranken und sterben. Vor ziemlich genau einem Jahr deutete alles darauf hin, dass die hochansteckende Variante H5N1 der Vogelgrippe die ersten Ausläufer der Antarktis erreicht hatte.
In der Region leben viele Menschen inmitten von Vögeln und Robben. Als die Robben anfingen zu sterben, machten sich unsere Kollegen vom BAS große Sorgen. Sie sollten Proben von den Robbenkadavern nehmen, aber sie fürchteten sich anzustecken.
Ashley Banyard arbeitet bei der Animal and Plant Health Agency, dem britischen Pendant zum Friedrich-Löffler-Institut für Tiergesundheit. Südgeorgien ist ein Überseegebiet des Vereinigten Königreichs. Darum schickte die Behörde einen Mitarbeiter dorthin, um ausgestattet mit Schutzkleidung Proben zu nehmen und die lokalen Forschenden im Gebrauch der Schutzausrüstung auszubilden. Eilig schafften sie die Proben in ihr Labor im britischen Weybridge, wo Banyard und sein Team sie mit Hochdruck untersuchten.
Wir entzifferten die kompletten Vogelgrippe-Genome aus den Robbenproben. Wir suchten nach Veränderungen, die wir für Belege halten, dass sich die Erreger an Säugetiere anpassen, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass die Gefahr für den Menschen wächst.
Der aktuelle H5N1-Typ verbreitet sich leicht zwischen Vögeln. Auch Beutegreifer und Aasfresser wie die Robben können sich beim Fressen anstecken. Das ist in den vergangenen beiden Jahren der aktuellen Pandemie häufig passiert und hat viele Seesäuger, aber auch Füchse oder Otter getötet. Fachleute fürchten, das Virus könnte sich bei solch einer Infektion so verändern, dass es auch zwischen Säugetieren überspringen und letztlich dem Menschen gefährlich werden kann. Dafür gibt Ashley Banyard erstmal Entwarnung.
Wir fanden nur sehr begrenzte Veränderungen. Nichts deutet auf ein höheres Risiko einer Zoonose hin. Einige dieser Veränderungen kennen wir von Säugetieren in Großbritannien.
Die Antarktis beherbergt einmalige Lebensräume. Viele Tiere leiden ohnehin unter eingeschleppten Arten, Langleinen- und Krillfischerei und dem rasanten Klimawandel. Der habe bereits das Nahrungsnetz verändert und die Bestände einzelner Pinguinarten in Mitleidenschaft gezogen, teilt ein Experte des Alfred-Wegener-Instituts mit. Würde die Vogelgrippe viele Tiere töten, könnte es lange dauern, bis sich ihre Population wieder erholt, weil sie sich nur langsam vermehren. Doch das sei bislang ausgeblieben, sagt Ashley Banyard.
Ich denke, unsere Studie liefert gute Nachrichten. Es ist verheerend, dass das Virus die Antarktis erreicht hat. Aber die völlige Auslöschung der Pinguinpopulationen und anderer Vogelarten, um deren Erhalt wir uns sorgen, ist ausgeblieben.
Jetzt blicken die Fachleute mit Spannung und Sorge auf die nächste Brutsaison im kommenden Sommer auf der Südhalbkugel. Viele Vögel ziehen um die Antarktis herum und nach Australien, Neuseeland und in andere Regionen Ozeaniens, also in Gebiete, in denen die aktuelle Variante von H5N1, die besonders ansteckend ist und Tiere schwer erkranken lässt, bisher noch nicht gewütet hat.
Das Vogelgrippevirus H5N1 in der Antarktis, Entwarnung unter Vorbehalt. Ein Beitrag von Joachim Budde war das. Und von der Antarktis reisen wir nun weiter ins südliche Afrika, nach Namibia. Das ist ein Land reich an Bodenschätzen, aber vor allem geprägt durch Landwirtschaft. Und das könnte sich bald schon ändern, denn Namibia soll in Zukunft Wasserstoff liefern. Sogenannten grünen Wasserstoff erzeugt mit Solar- und Windstrom. Zurzeit findet in der Hauptstadt Windhoek ein Wasserstoffgipfel statt, der die Weichen dafür stellen soll. Klingt gut, aber es gibt noch offene Fragen. Und über die habe ich gesprochen mit Susanne Krieger vom Freiburger Öko-Institut. Frau Krieger, Sie haben gerade eine Metastudie veröffentlicht zu grünem Wasserstoff aus dem globalen Süden. Und Sie stellen darin eine Frage, nämlich ist sogenannter grüner Wasserstoff auch tatsächlich immer nachhaltig? Gegenfrage von mir, warum sollte er das denn nicht sein? Er ist doch mit Ökostrom erzeugt.
Wir beim Öko-Institut und aber auch in der aktuellen politischen Debatte bei vielen Aktivistinnen plädieren dafür, auch darauf hinzuweisen, dass das nicht das einzige Merkmal ist, was eben in die Nachhaltigkeit von grünem Wasserstoff mit einspielt. Und da sind sehr viel mehr Aspekte, die zu tragen kommen. Beispielsweise braucht es auch als weiteren Input in den Elektrolyseprozess überhaupt erst einmal Wasser. Und hier ist auch die Frage, woher dieses Wasser kommt. Wir reden beispielsweise jetzt auch im Fall Namibia über ein Gebiet, wo ein Wasserstoffprojekt entwickelt werden soll, was sich in einem sehr ariden Klima befindet. Und da ist Wasser sowieso ein rares Gut. Und die Frage nach nachhaltiger Wassernutzung, eben welche Wasserquellen werden dafür angezapft, werden Entsalzungsanlagen dafür bereitgestellt, was in dem Fall geplant ist. Aber auch, wie werden diese Entsalzungsanlagen betrieben etc. etc. sind hier Fragen, die dazu tragen kommen.
In Namibia herrscht ja zurzeit eine intensive Dürre schon seit diesem Frühjahr, genauso wie in anderen Ländern im südlichen Afrika. Wäre es aber eben nicht genau jetzt hier eine Möglichkeit, den Wassermangel zu umgehen, indem man Meerwasser entsalzt, für die Elektrolyse benutzt und dann eventuell sogar noch in der Landwirtschaft, um zum Beispiel in Gebieten an der Küste dann Landwirtschaft zu betreiben und das Wasser zur Bewässerung zu nehmen?
Genau, damit sprechen Sie eines der großen Potenziale an, was an der Wasserstoffproduktion auch mit dranhängen könnte. Wasserstoffproduktion ist nicht per se schlecht, wenn es beispielsweise in ariden Gebieten geplant ist. Es geht hier vor allem um die Ausgestaltung der Prozesse. Und das kann einerseits einhergehen mit negativen Auswirkungen, wenn es schlecht geplant ist. Auf der anderen Seite, wie Sie gemeint haben, kann man das auch mit positiven Effekten verknüpfen. Beispielsweise mit der Forderung, Entsalzungsanlagen müssen einen gewissen Anteil des entsalzten Wassers für die Bevölkerungen der unmittelbaren Umgebung zur Verfügung stellen. Und dann kann es eben genau, wie Sie gemeint haben, auch zu einer Verbesserung der Gegebenheiten vor Ort beitragen.
Am Ende läuft es ja, denke ich, auf die Frage hinaus, was haben die Menschen vor Ort in Namibia davon, dass diese Industrie bei ihnen entsteht? Und ich denke, da geht es nicht nur um Wasser, da geht es eventuell auch um Strom. Die Stromsituation in dem Land ist angespannt. Strom stammt meistens aus überalterten Kohlekraftwerken aus Südafrika. Also könnten auch in dieser Hinsicht die Menschen von dem Wasserstoffboom profitieren, möglicherweise.
Das ist ein weiteres Potenzial, was Wasserstoffprojekte mit sich bringen können, dass eben ein Anteil des produzierten Stroms oder Anteile des Stroms aus den zu erbauenden Windkraftanlagenparks oder auch Solarparks dann eben für die lokale Bevölkerung bereitgestellt wird. Hier aber auch wieder die große Frage, sich damit auseinanderzusetzen, wie sind denn die Begebenheiten vor Ort und was wird auch wirklich von der lokalen Bevölkerung oder von den Betroffenen betroffenen Personen vor Ort dann auch gewünscht, beziehungsweise wo können die maximalen Effekte generiert werden? Es werden keine pauschalen Antworten sein, sondern da muss man wirklich immer auch im lokalen Kontext direkt mit den Personen sprechen und sich dafür auch wirklich von Anfang an, also schon vor der Planung, damit auseinandersetzen und auch auf Augenhöhe wirklich gehen mit den Betroffenen vor Ort.
Möglicherweise existiert ja auch noch anderes Konfliktpotenzial. Mit Deutschland ist in Namibia ein Wasserstoffprojekt bereits in Planung in der Nähe der Stadt Lüderitz. Und der Name gibt ja schon einen Hinweis auf die deutsche Kolonialvergangenheit. Ich erinnere an den Völkermord, an den Nama und Herero. 1904 bis 1908 war das. Menschen in Namibia, die Nachfahren der Opfer von damals, die befürchten nun, dass eine Genozid-Gedenkstätte in der Nähe von Lüderitz durch die Wasserstoffindustrie Schaden nehmen könnte. Welche Möglichkeiten gibt es da zu vermitteln und den Konflikt zu entschärfen?
Es ist eine große weitere Dimension und spricht vor allem auch Landnutzungsrechte beziehungsweise die Rechte von indigenen Gruppen, aber auch eben den historischen Gegebenheiten vor Ort an. Da gilt es genauso auch von Anfang an, wie gesagt, von Anbeginn der Planung wirklich in den Kontakt zu kommen mit den Gruppen vor Ort. Eine Möglichkeit, um mit den Menschen vor Ort in den Dialog zu kommen, ist das Prinzip des Free, Prior and Informed Consent. Das ist ein strukturierter Mechanismus, der bereits besteht, eigentlich ein Recht, das indigenen Völkern zusteht und sozusagen ihnen das Recht zuteilt, von Anfang an in die Projektplanung mit einbezogen zu werden, falls dies eben Auswirkungen auf ihre Ressourcen, auf das Land, aber auch die Historie dieser indigenen Gruppen haben sollte und auch zu jeder Zeit der Projektumsetzung ihre Zustimmung zu dem Projekt auch wieder zurückzuziehen. Das ist dieses Recht, was sowieso besteht. Und dieser Mechanismus, der vor allem im Umgang mit indigenen Völkern erarbeitet wurde und auch schon besteht, kann natürlich auch weiter und sollte auch weiter ausgeweitet werden auf andere Gruppen, eben auch beispielsweise LandwirtInnen, die vor Ort von den Projekten gegebenenfalls betroffen sind.
Sagt Susanne Krieger vom Öko-Institut in Freiburg. Und wir überqueren jetzt von Namibia aus den Atlantik und schauen zum Golf von Mexiko. Im April 2010 gab es dort eine Explosion auf der Ölplattform Deepwater Horizon. Der größte Ölunfall in der Geschichte der USA. Fast 800 Millionen Liter Öl und 500.000 Tonnen Gas traten damals aus dem Bohrloch aus. Mit gravierenden Folgen für die Umwelt und für die regionale Wirtschaft. Die Katastrophe liegt nun über 14 Jahre zurück, aber die Folgen sind noch immer präsent, wie Monika Seinsche erfahren hat.
Schon wenige Tage nach der Katastrophe im April 2010 erreichte der Ölteppich die Küsten Louisianas. Ölverschmierte Pelikane und tote Fische bedeckten die Strände. Die Meeresforscherin Samantha Joy von der Universität von Georgia fürchtete damals schon, dass es am Meeresboden, dort wo das Öl austrat, noch viel schlimmer aussehen könnte.
Als wir das erste Mal in der Nähe des Macondo-Bohrlochs auf Tauchgang gingen, waren wir wie vor den Kopf gestoßen. Da unten war nichts, kein Leben. Normalerweise wohnen Würmer auf dem Meeresboden, Garnelen, Krabben und Fische. Vielleicht nicht viele Fische, aber auf jedem Tauchgang sehen sie mindestens einen Fisch. Sie finden Seegurken und immer mal wieder schwimmt ein großer Tintenfisch oder ein Aal vorbei. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Fischarten. Aber wir haben absolut nichts gesehen während dieses Tauchgangs.
Dafür stießen Samantha Joy und ihre Kolleginnen auf riesige Mengen Schlamm, der sich an einigen Stellen meterhoch auftürmte. Es war ein Gemisch aus Öl und den Chemikalien, die zur Bekämpfung des Ölteppichs ausgebracht worden waren. Dieses Gemisch hatte sich auch auf viele Tiefseekorallen gelegt, die am Meeresboden des Golfs von Mexiko leben, sagt Fanny Girard von der Universität von Hawaii.
Tiefseekorallen sind Ökosystemingenieure, genauso wie die tropischen Korallenriffe. Sie bilden einen wichtigen Lebensraum für ganz viele verschiedene Tierarten, die dort Schutz finden oder Nahrung. Wenn diese Korallen geschädigt sind, verlieren wir diesen Lebensraum in der Tiefsee. Und das ist für den Golf von Mexiko besonders fatal, denn dort besteht der Meeresboden zum größten Teil aus flachem Schlick und Sand. Und mittendrin sind wie Oasen plötzlich diese Korallen mit ihren komplexen Strukturen. Viele, auch kommerziell sehr wichtige Fischarten, sind auf diese Korallenriffe als Kinderstube angewiesen. Das ist also nicht einfach nur schade für die Korallen, sondern wir verlieren hier einen extrem wichtigen Lebensraum für sehr viele andere Tiere.
Fanny Jouard und ihr Team sind 2022 und 2023 noch einmal zu den Korallenriffen in der Nähe des Bohrlochs getaucht und haben entdeckt, dass sich die meisten Korallen bis heute noch nicht von dem Ölunfall erholt haben. Viele haben abgebrochene Äste, andere sind von Parasiten überwuchert und nur die wenigsten sehen wirklich gesund aus. Warum das so ist, wissen die Forschenden nicht.
So, this is hard to tell. So, the oil and dispersion is gone now.
Das ist schwer zu sagen. Das Öl und die Dispersionsmittel sind weg. Im Wasser können wir sie nicht mehr nachweisen. Möglicherweise sind noch Reste im Sediment vorhanden, aber ich glaube nicht, dass die Korallen damit noch in Kontakt kommen. Ich vermute, es geht ihnen einfach schlecht, weil sie dem Öl und den Chemikalien zu lange und in zu hohen Konzentrationen ausgesetzt waren. Und alle Organismen der Tiefsee haben einen sehr langsamen Stoffwechsel. Sie wachsen langsam und sie brauchen auch sehr lange, um sich zu erholen. Vielleicht sind die Schäden aber auch so groß gewesen, dass sie sich gar nicht erholen können.
Und noch etwas beunruhigt Fanny Jouard. Die Korallenriffe, die sie untersucht hat, sind 15 bis 20 Kilometer vom Bohrloch entfernt. Aber aus früheren Untersuchungen wissen die Forschenden, dass sich das Öl in einem Umkreis von Hunderten von Kilometern um das Bohrloch verteilt hat. Möglicherweise sind also noch viel mehr Tiefseekorallen geschädigt.
Wenn Sie die Tiefsee erforschen, ist das, als würden Sie mit einer Taschenlampe einen stockdunklen Raum durchsuchen. Wir kennen einige geschädigte Korallenriffe, aber da sind möglicherweise noch viel mehr, die wir nie gesehen haben.
Ein Beitrag von Monika Seinsche über den langen Schatten der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Mikroalgen in der Arktis betreiben im fast Dunklen noch Photosynthese. Das haben Forschende des Alfred-Wegener-Instituts während der Langzeitexpedition Mosaik des Forschungseisbrechers Polarstern beobachtet. Messungen ergaben etwas völlig Unerwartetes. Bereits wenige Tage nach dem Ende der Polarnacht, wenn die Sonne gerade so über dem Horizont erscheint, können winzige Algen durch Photosynthese Energie gewinnen und Biomasse aufbauen. Und das sogar unter Eis und Schnee. Die Lichtmenge, die dort zur Verfügung steht, beträgt nur ein Hunderttausendstel dessen, was an einem sonnigen Tag an der Erdoberfläche ankommt. Die Ergebnisse bedeuten, dass der sogenannte photosynthetische Lebensraum nicht nur in der Arktis, sondern auch global in den Ozeanen deutlich größer sein könnte als bisher angenommen.
Mobilfunkstrahlung erhöht nicht das Risiko für Hirntumore.
Das ist das Ergebnis einer großen Metastudie, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO in Auftrag gegeben wurde. Sie basiert auf Daten von mehr als 60 Forschungsarbeiten aus den vergangenen 28 Jahren. Mobiltelefone werden häufig nah an den Kopf gehalten. Die Funkwellen treffen direkt auf das Gewebe. Daher die Sorge, dass Mobilfunk auch Hirntumore verursachen könnte. Noch 2011 hatte die Internationale Agentur für Krebsforschung der WHO den Mobilfunk bei intensiver Nutzung als möglicherweise krebserregend eingestuft. Die neue Studie basiert auf einer deutlich breiteren Datenbasis mit neueren und umfassenderen Arbeiten. Sie fand keinen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumoren oder anderen Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich.
Ein riesiger Asteroid hat den Jupitermond Ganymed gekippt.
Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem. Seine Oberfläche ist von uralten bis zu 700 Kilometer tiefen Furchen durchzogen. Sie gelten als Spuren eines gewaltigen Einschlags vor rund 4 Milliarden Jahren. Der Planetenforscher Naoyuki Orata von der Universität Kobe hat die Lage und Ausrichtung dieser Furchen genauer analysiert. Laut seiner im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlichten Studie war der Einschlag einst so heftig, dass sich sogar die Achse von Ganymed verschob. Dazu müsste der Asteroid etwa 20 Mal größer gewesen sein als jener, der vor 66 Millionen Jahren die Erde traf und zum Aussterben der Dinosaurier führte.
Erdbeben fördern die Bildung größerer Goldklumpen.
Diese Goldnuggets können manchmal Dutzende Kilogramm wiegen. Man findet sie in Quarzgestein. Wie sie dort entstanden sind, galt bisher als Rätsel. Australische Forscher haben das nun in einer Studie im Fachjournal Nature Geoscience gelöst. Quarzgestein ist piezoelektrisch. Wird Quarz unter Druck gesetzt, entsteht eine elektrische Spannung. Experimente zeigten, lässt man goldhaltige Flüssigkeiten über Quarzplättchen laufen und versetzt den Quarz mechanisch in Schwingungen, lagern sich schnell Goldkristalle darauf ab. Offenbar wird das Gold elektrochemisch aus der Lösung ausgefällt. Goldnuggets kommen vor allem in Gebieten vor, die früher tektonisch waren. Wahrscheinlich haben Erdbeben dazu geführt, dass sich in Rissen im Quarz solche Goldbrocken bilden konnten.
Viren könnten Fadenwürmer zu Krankheitserregern machen.
Weltweit sind mehr als 1 Milliarde Menschen von parasitischen Nematoden infiziert. Häufig verläuft der Befall ohne Symptome. Manchmal aber lösen diese Fadenwürmer schwere Krankheiten aus, wie zum Beispiel die Flussblindheit. Warum das so ist, dazu stellt ein britisches Forschungsteam im Fachjournal Nature Microbiology eine neue Hypothese vor. Viele Nematoden sind von Viren infiziert. Und manche dieser Viren könnten auch den Menschen krank machen. Die Forschenden untersuchten 28 Arten parasitischer Fadenwürmer auf Viren. Dabei stießen sie auf 91 Virustypen, von denen 86 bisher völlig unbekannt waren. Ob einige und welche dieser Viren aus den Nematoden tatsächlich für den Menschen gefährlich werden können, müssen weitere Untersuchungen noch zeigen.
Ein Online-Atlas hilft, wandernde Tiere zu schützen.
Ein internationales Team von Forschenden hat den ersten globalen Atlas für Huftierwanderungen vorgestellt. Das Werk umfasst kartierte Wanderungen für 20 über den Globus verteilte Populationen. Von Gnus in der Serengeti, Saiga-Antilopen in der zentralasiatischen Steppe bis hin zu Guanacos in Argentinien. Die Karten sollen helfen, Schutzmaßnahmen besser zu planen, zum Beispiel beim Neubau von Eisenbahnlinien auf bekannten Wanderrouten. Die im frei zugänglichen Atlas erfassten Korridorkarten sollen kontinuierlich ergänzt und erweitert werden.
Sternzeit, 4. September. Weltraumreisen für Schulklassen. Der Space Bus One ist ein LKW mit einem Anhänger in Raketenform. Damit geht es auf virtuelle Reisen in die Umlaufbahn, die ebenso packend wie informativ Schönheit und Verletzlichkeit der Erde vermitteln. In der liegenden Rakete nimmt das Publikum auf 9 vibrierenden Sitzen Platz. Mit Hilfe von Virtual Reality Brillen begibt man sich auf den Flug zur Internationalen Raumstation. Noch am Boden führen die beiden künftigen Astronautinnen Nicola Winter und Amelie Schönenwald in die Mission ein, bevor es virtuell mit Alexander Gerst und Matthias Maurer in den Orbit geht. Während der Reise bieten sich atemberaubende Blicke auf die Erde. Die beiden Astronauten zeigen die Algenblüte im Ozean, weisen auf Rodungen im Regenwald hin und erklären, wie hauchdünn unsere Atmosphäre ist und welche Schäden die Luftverschmutzung anrichtet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt schickt den Space Bus One, den es ganz ähnlich schon in den Niederlanden gibt, quer durch Deutschland. Bus schreibt sich BUZZ, also Englisch für Surren oder auch Begeisterung. Schulen können sich als Startplatz für die Raumflüge bewerben. Bevor die Rakete auf den Hof rollt, durchlaufen die Klassen ein Astronautentraining. 11 Module erklären die Raumfahrt und ihre Bedeutung für die Gesellschaft. Danach gibt es dann den virtuellen Flug ins All. Und eine tolle Rückkehr mit glühendem Plasma vor den Fenstern. Wer dann die Rakete verlässt, hat einen ganz neuen Blick auf das schönste und wichtigste Raumschiff von allen, unsere Erde.
Und gerade soll sich der Space Bus One in der Region Köln-Bonn aufhalten, sagt die Website. Forschung aktuell hingegen geht jetzt erst einmal zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning.
Hörtipp.
So it's one of the biggest unsolved mysteries or problems that you have.
Es ist eines der größten ungelösten Rätsel. Viele wollen es schaffen, aber es ist ein bisschen wie den Everest besteigen. Es hat vor allem Symbolkraft.
There is a lot of symbolic meaning.
Werden wir es noch schaffen, einen Supraleiter zu finden, der nicht gekühlt werden oder unter hohem Druck stehen muss?
Es spricht nichts dagegen. Es spricht aber auch jetzt, es gibt keinen konkreten Anhaltspunkt für ein Material, das diesen Effekt zeigen würde.
Ist es so ein bisschen wie mit Außerirdischen? Da könnten welche sein, aber noch haben wir keine gefunden?
Also ganz grob passt die Analogie schon. Ja? Also man kann bei den vielen Planeten, von denen wir mittlerweile wissen, dass es sie im Universum gibt, mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass es irgendwo Außerirdische gibt. Nicht? Ob man sie dann jeweils erreichen kann, kontaktieren kann, das weiß man natürlich noch überhaupt nicht.
Supraleiter bei Raumtemperatur. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In der Deutschlandfunk-App im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt.